SRF 3.
US-Außenminister Tillerson reist nach Moskau und kritisiert bereits, die Russen hätten Syrien und dessen Chemiewaffen nicht im Griff. Die Menschen in der Schweiz fahren immer längere Wege. Innerhalb 40 Jahren haben sich die Pendlerstrecken verdoppelt. Dank der IV nicht zum IV-Fall geworden. Die Invalidenversicherung half letztes Jahr 20.000 gesundheitlich angeschlagenen Menschen eine Stelle zu finden. Info 3 mit Daniel Hof und Damian Rast, der hat die Nachrichten.
US-Außenminister Rex Tillerson hat kurz vor seiner Reise nach Moskau Russland kritisiert. Russland versuche, die Wahlen in Europa zu beeinflussen, wie das schon in den USA geschehen sei. Und Russland sei nicht fähig, Syrien davon abzuhalten, Chemiewaffen einzusetzen. Tillerson soll morgen den russischen Außenminister Sergei Lavrov besuchen. Vorher trifft er sich in Italien mit den Außenministern der wichtigsten europäischen Staaten. Im Konflikt mit Nordkorea ruft China alle Beteiligten zu Selbstbeherrschung und Zurückhaltung auf. China beobachte die Situation auf der koreanischen Halbinsel genau, teilte das chinesische Außenministerium mit. Die USA haben am Wochenende einen Flugzeugträger und Begleitschiffe in Richtung Korea geschickt. Die Invalidenversicherung hat letztes Jahr rund 20.000 Menschen mit gesundheitlichen Problemen wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert. Das sind etwa gleich viele wie in den beiden Jahren zuvor, wie Zahlen der kantonalen IV-Stellen zeigen. Bei gut der Hälfte der Fälle konnte mit Hilfe der IV der gleiche Arbeitsplatz erhalten werden wie vor der Erkrankung. Andere Menschen wurden innerhalb des gleichen Unternehmens umplatziert oder fanden eine Stelle bei einem neuen Arbeitgeber. In den letzten 40 Jahren hat sich die Strecke, die Personen in der Schweiz auf Straße und Schiene zurücklegen, verdoppelt. Das zeigt eine Auswertung des Schweizerischen Städteverbandes und des Bundesamts für Statistik. Auf die ganze Schweiz gesehen werden 30% der Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs beträgt gemäß Statistik 54%. Anders sieht es in den bevölkerungsreichen Städten und Gemeinden aus. Da ist es fast umgekehrt. Der Anteil der Autopendler liegt bei 25 und der ÖV-Anteil bei 53%. Trotz Spannungen und Drohungen hält die Türkei das Flüchtlingsabkommen mit der EU ein. Nach Angaben der griechischen Behörden ist die Zahl der Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln in der Ägäis übersetzen, weiterhin niedrig. Die Rede ist von wenigen Dutzend bis gar keinen Ankünften an einzelnen Tagen. Seit Anfang Jahr haben die Behörden gut 4.500 Flüchtlinge gezählt, im Vergleich zu 91.000 im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.585 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.0681 gehandelt, der Dollar zu 1.0096. Das Wetter. Am Nachmittag scheint weiterhin vielerorts die Sonne. Besonders über den Bergen gibt es lokale Schauer oder Gewitter. Morgen ist es bewölkt, im Laufe des Tages wird es besonders im Westen und im Wallis wieder sonniger. Die Temperatur liegt heute bei 22, morgen bei 12 Grad. Im Süden bleibt es meist sonnig bei 23 Grad.
Info 3 Mittag.
Die Winterthurer Erbgruppe. 2003 ging sie Konkurs. Seither beschäftigt sie die Justiz. Und nun ist der letzte Firmenchef Rolf Erb gestorben. Todesursache noch unbekannt. Bis zuletzt hatte Rolf Erb gekämpft. Er wollte sein Schloss Eugensberg nicht verlieren und er wollte nicht ins Gefängnis gehen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler über Aufstieg und Fall des Erb-Imperiums und darüber, ob sich so eine Geschichte je wiederholen könnte.
Begonnen hat alles ganz klein mit einer Autogarage des Großvaters. In den 70er Jahren trat dann der Vater Hugo Erb in Aktion, sagt Thomas Burmberger, der den Aufstieg und Fall der Erbgruppe in einem Buch nachgezeichnet hat.
Also er war der Erste, der japanische Autos in die Schweiz importiert hat. Und das war wirklich eigentlich so der Beginn des Durchstartens zu einem Imperium.
Zuerst Vater Hugo und später Sohn Rolf Erb kauften zahlreiche Firmen in diversen Branchen auf. Neben dem Autohandel kamen Küchenfirmen, Industriebetriebe, Immobilienunternehmen oder auch Finanzgeschäfte dazu. So entstand ein Konglomerat aus etwa 80 Firmen mit einem Milliardenumsatz und rund 5'000 Angestellten.
Die Erbgeschichte ist ein Beispiel, wie aus bescheidensten Anfängen sich mit Tüchtigkeit, einem Unternehmergeist, mit schlau im Handel und so weiter, sich ein riesiges Imperium schaffen kann. Es ist aber auch ein Beispiel, wie eben durch Missmanagement, durch Fehler und so weiter, dieses Imperium zerstört werden kann.
Ein einzigartiger Fall in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte, der sich wohl so rasch nicht wiederholen wird, glaubt Christoph Lechner. Er ist Professor für Strategiefragen an der Universität St. Gallen. Denn
also man findet diese Art von Firmenimperium in den westlichen Ländern kaum noch. Weil man nennt das quasi unbezogene Diversifikation, wenn ich in Gebiete hineingehe, von denen ich zuerst keine Ahnung habe.
Schweizer Unternehmen würden mittlerweile vielmehr eine andere Strategie verfolgen.
Also wenn man die Wirtschaft in der Schweiz anschaut, dann muss man ja feststellen, dass sehr viele der auch mittleren, kleineren Unternehmen sehr stark in verschiedenen Nischen drin sind. Und von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie diese Nische wechseln, sondern sie bemühen sich eher, diese Nische zu globalisieren und so Wettbewerbsvorteile zu haben.
Diese Nischenstrategie sei rein finanziell erfolgversprechender, sagt Lechner, der zahlreiche Firmenabschlüsse studiert hat. Entsprechend würden inzwischen auch Investoren, Aktionäre, Kreditgeber klar fokussierte Firmen vorziehen bei ihren Anlageentscheiden, beobachtet der Strategieexperte Lechner. Das Erbimperium wird wohl noch Thema in so manch einer Strategievorlesung sein, denn es ist, nach Swissair, immerhin die zweitgrößte Firmenpleite in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte.
Info 3 Mittag.
Die USA lassen ihre Muskeln spielen in Asien. Ein Flottenverband mit einem Flugzeugträger wird vor die südkoreanische Halbinsel verlegt. Die USA wollen so Nordkorea ihre militärische Stärke demonstrieren und Diktator Kim Jong-un vor weiteren Tests mit Atomwaffen abhalten. Fragen Fredrik Steiger, unseren diplomatischen Korrespondenten, lässt sich Nordkorea von dieser Drohkulisse überhaupt beeindrucken?
Ich kann mir das kaum vorstellen. Zwar gilt in unseren Augen das nordkoreanische Regime als unberechenbar, aber wenn es um grundsätzliche Einschätzungen geht, vor allem wenn das Überleben des Regimes auf dem Spiel steht, handelt Pyongyang eigentlich erstaunlich rational. Auch die Tatsache, dass sich Nordkorea Atombomben verschafft hat, ist in dieser Optik eigentlich ein rationaler Schritt. Das heißt, Pyongyang und die Machthaber dort, die können durchaus einschätzen, wie weit ein Gegner, jetzt die USA, bereit sind zu gehen. Und ihr Urteil wird sein, dieser Gegner ist nicht bereit, sehr weit zu gehen.
Wie muss man also den Befehl von US-Präsident Trump einordnen, Flugzeugträger von Nordkorea auffahren zu lassen?
Es gibt einen innenpolitischen und einen außenpolitischen Grund. Innenpolitisch ist Trumps Autorität in Washington geschwächt. Er hat bislang, außer der Wahl des obersten Richters vor wenigen Tagen, relativ wenig erreicht. Und außenpolitisch warten auf Trump in den nächsten Wochen große internationale Auftritte. Der G7-Gipfel, der NATO-Gipfel, dann der G20-Gipfel. Und Trump möchte dort natürlich als starke Figur, als entschlossener Macher sich präsentieren. Das heißt aber alles noch nicht, dass die Trump-Regierung tatsächlich eine neue Strategie in der Syrien- oder in der Nordkorea-Politik hat. Es spricht eher dafür, dass sie diese Strategie eben noch nicht haben.
US-Präsident Trump gilt als impulsiv. Das hat er letzte Woche mit dem Raketenangriff auf eine syrische Luftwaffenbasis gezeigt. Ist ihm ein solcher Spontanangriff auch auf Nordkorea zuzutrauen?
Ihm persönlich mag man das ja zutrauen, aber Trump entscheidet natürlich in solchen Fragen nicht allein. Da ist auf der einen Seite das Militär, das eine wichtige Rolle spielt, sein Sicherheitsberater McMaster, sein Verteidigungsminister James Mattis, und die gelten als vernünftige Leute und die werden ihm entschieden davon abraten, einen militärischen Angriff auf Nordkorea zu lancieren. Dann kommen die beiden wichtigsten Alliierten der USA hinzu, Südkorea und Japan. Die möchten zwar eine robuste Haltung der USA gegenüber Nordkorea, aber sicher keinen Krieg, denn von einem solchen Krieg wären sie die Hauptopfer, sogenannt der Kollateralschäden, könnten in Südkorea beispielsweise Hunderttausende von Opfern durch nordkoreanische Artillerie oder auch Gasangriffe fordern.
Wenn die US-amerikanischen Kriegsschiffe also nicht mehr als Symbolik sind, welche Optionen haben die USA und ihre Verbündeten überhaupt mit Nordkorea?
Ausgesprochen wenige. Erstens wird sich Nordkorea sein Atomprogramm nicht wegverhandeln lassen. Zweitens sind weitere Sanktionen nur dann erfolgreich, wenn China sie wirklich auch durchsetzen würde. Und drittens, wie gesagt, ein militärischer Angriff ist keine ernsthafte Option, weil der Preis, der menschliche Preis, der Preis an Opfern viel zu hoch wäre. Also erreichbar ist bestenfalls eine Begrenzung des Atomprogrammes, vielleicht etwas mehr Transparenz und auch das nur, wenn die Vereinigten Staaten und China zusammenstehen. Also insgesamt sind die Optionen und die Auswahl ist nicht sehr erfreulich.
Einschätzungen von Fredrik Steiger. Vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Scotland Yard, die berühmte britische Polizeibehörde, bekommt zum ersten Mal eine Chefin, Cressida Dick. Sie gehöre zu den Besten im Land, sagt man. Pluspunkte sammelte sie etwa jüngst, weil sie sich selbst den Lohn kürzte. Dick ist aber auch umstritten. Heute tritt sie ihren Dienst bei Scotland Yard an. Aus London berichtet Jens-Peter Marquardt von der RD.
Die Londoner Polizeibehörde hat gerade ihr neues gläsernes Gebäude an der Themse bezogen und nun zieht dort auch noch eine neue Chefin ein. Cressida Dick, 56 Jahre alt, die erste Frau an der Spitze der 188 Jahre alten Metropolitan Police Force, kurz MET, weltweit bekannt unter dem Namen der früheren Adresse Scotland Yard. Sie sei überglücklich, sie habe damit nicht einmal in ihren wildesten Träumen gerechnet.
I could not be more pleased. It's beyond my wildest dreams.
Ganz so überraschend ist der Karrieresprung der alleinstehenden und kinderlosen Dick allerdings nicht. Die Tochter eines Professoren-Ehepaars aus Oxford hatte nach ihrem Studium der Land- und Forstwirtschaft eine rasante Polizeikarriere hingelegt. Auch wenn 1983 der Start als Streifenbeamtin im Londoner Westend nicht ganz einfach war, wie sie später in einem ihrer wenigen Interviews der BBC sagte.
There was a fair amount of overt sexism.
Es gab damals ziemlich viel offenen Sexismus. Es war schrecklich. Meine Strategie war, meinen Job trotzdem so gut wie möglich zu erledigen und da, wo ich es konnte, gegen den Sexismus vorzugehen. 10 Jahre später hatte Cressida Dick bereits den Rang eines Superintendent erreicht, kehrte aber noch einmal an die Uni zurück, um in Oxford Kriminologie zu studieren. Auch dieses Studium schloss sie mit Bestnoten ab und kehrte als Commander zu Scotland Yard zurück. 2005 bekam ihre makellose Karriere einen Fleck. Einer ihrer Beamten erschoss den unschuldigen Brasilianer Jean-Charles de Menezes. Man hatte ihn nach dem schrecklichen Attentat auf eine U-Bahn und einen Bus in London für einen weiteren Selbstmordattentäter gehalten. Ein Untersuchungsausschuss stellte später schwerwiegende Fehler bei dieser Polizeiaktion fest, sprach aber die kommandierende Cressida Dick von persönlicher Schuld frei. Die Familie des erschossenen Brasilianers hat Cressida Dicks Berufung zur Scotland Yard-Chefin jetzt als Skandal bezeichnet. Auch nach 2005 führte ihr Weg weiter nach oben. 2011 wurde sie Chefin der gesamten Terrorabwehr des Landes. 3 Jahre später überwarf sie sich aber mit dem bisherigen Scotland Yard-Chef, verließ die Polizei und wechselte ins Außenministerium. Scotland Yard nimmt die Karrierebeamtin jedenfalls mit offenen Armen auf, auch und gerade, weil sie sich im Fall Menezes immer vor ihre Untergebenen gestellt hatte.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Nina Gigax und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.